Augenblick. Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Battram. Unterstützt von Omnivision.
So, hallo Tim. Wir waren mitten in einem zeitsensitiven Notfall. Unser Patient hatte Bakterien im Auge und dann war die Folge vorbei.
Genau.
Mist.
Beziehungsweise jetzt kommt der zweite.
Aber wir hatten schon die Antibiotika drin. Das ist das Wichtigste. Das hatten wir schon besprochen. Vancomycin und Ceftazidim waren schon im Auge. Das Wichtigste war erledigt. Und wir waren gerade bei den Kontroversen stehen geblieben, die die Therapie der Endophthalmitis hat. Und wir waren bei Kontroverse Nummer 2.
Genau, nach 2 Wochen kommt Kontroverse Nummer 2. Was ich mich nämlich gefragt habe, ist, wie sieht's denn aus mit Corticosteroiden bei einer Endophthalmitis? Bremst das Immunsystem ja vielleicht ein bisschen? Ist ja vielleicht gar nicht schlecht, oder? Wie ist deine Meinung
dazu? Stimmt, wir hatten gesagt, Vitrektomie, Idee ist, man nimmt Immunzellen, Zytokine, Toxine aus dem Auge raus. Das hilft. Zumindest die Immunzellen und Zytokine sollten ja auch Corticosteroide abschwächen können, aber die Datenlage ist uneindeutig. Die meisten Autoren schreiben das tatsächlich auch so, dass Corticosteroide helfen können und ich glaube, in vielen Fällen wird das auch in den Standards gegeben, aber letztendlich ist es unklar, ob man mit Corticosteroiden am besten sofort anfängt oder vielleicht etwas verzögert, also dass man erstmal der Antibiose ein bisschen Zeit lässt. Zudem ist die Studienlage uneindeutig, ob man jetzt eine intravitriale oder eine systemische Gabe von Corticosteroiden vorziehen sollte. Also es gibt Studien, die zeigen einen Visusvorteil für 400 Mikrogramm von intravitrealem Dexamethason. Aber es gibt auch Studien, die zeigen keinen signifikanten Unterschied und es gibt Studien, die zeigen einen Nachteil.
Sicher scheint nur zu sein, dass man bei Pilzinfektionen keine Corticosteroide geben sollte. Aber alle größeren Kliniken haben ja ihren Vorgehensstandard bei Endophthalmitiden. Aber die Datenlage ist leider nicht eindeutig. Bei der nächsten Kontroverse ist es wieder andersrum. Es gibt eine eindeutige Studienlage, aber die Leitlinie und einige Klinikstandards weichen davon ab. Sollten wir zusätzlich zur intravitrealen Antibiose eine systemische Antibiose geben?
Genau, das wurde auch in der IVS untersucht und da konnte in dieser großen, guten Studie kein Vorteil von einer zusätzlichen systemischen Antibiose nachgewiesen werden. Aber in der IVS wurde auch mit Ceftazidim und Amikacin systemisch therapiert und mit Vancomycin und Amikacin intravitrial. Da Vancomycin jetzt die beste Wirksamkeit auf die nachgewiesenen Bakterien hatte, fragt man sich, ob nicht doch ein zusätzlicher Effekt bei einer intravenösen Therapie mit Vancomycin hätte gezeigt werden können. Werden wir niemals wissen. So eine große Studie ist schwer zu machen.
Es besteht auch die Idee, wenn man intravitrial und systemisch mit Vancomycin therapiert, die Wirkspiegel im Auge länger im therapeutischen Bereich bleiben, weil ja weniger Diffusion stattfindet. Das liest man immer wieder, muss man aber unter dem Punkt kontrovers diskutiert führen.
Genau, weil da gibt es tatsächlich eine Subgruppenanalyse aus dem IVS. Ceftazidim wurde ja intravitreal und systemisch therapiert. Und da hat man sich mal alle angeguckt, die jetzt Bakterien hatten, die sensibel auf Ceftazidim waren. Und für die Gruppe, die man da rausziehen konnte, wurde jetzt zumindest kein zusätzlicher Effekt für die systemische Therapie bewiesen. Also, was auch wichtig zu wissen ist, in diesem Fall ist, dass die ganz schweren Fälle, also Nullalux-Augen, die wurden alle nicht in der IVS eingeschlossen. Und da hat man dann auch ein geringes Risiko, aber ein Risiko für eine Ausbreitung der Infektion in die Orbita oder systemisch mit dann lebensbedrohlichen Komplikationen. Das heißt, bei schwersten purulenten Infektionen empfiehlt die ESCRS-Leitlinie, das war ja die European Society for Cataract and Refractive Surgery, auf jeden Fall eine systemische Antibiose.
Also wenn jetzt ein möglicher Vorteil von der systemischen Therapie bei normalen Verläufen daran liegt, dass man diesen Wirkspiegel einfach länger im therapeutischen Bereich halten kann, können wir dann nicht auch einfach nochmal eine IVOM reingeben?
Ja, also die wiederholte Gabe ist prinzipiell möglich, aber tatsächlich sehr selten erforderlich. Man erreicht gute Wirkspiegel und auch einen sehr guten Effekt, sodass jetzt in der IVS nur in 7% der Fälle wiederholt injiziert wurde innerhalb von 36 bis 60 Stunden. Bei dem Krankheitsbild der Endophthalmitis konnten die behandelnden Ärzte natürlich frei entscheiden, dass sie das klinisch optimal machen und nur 7% haben nochmal gespritzt.
Man muss sich aber vor Augen halten, dass die Inflammation im Auge mit Wirkeintritt der Antibiose am ersten Tag sowieso schlimmer wird. Außerdem gilt auch bei der intravitrealen Antibiose, die Dosis macht das Gift. Die Therapie mit Amikacin erfolgt heutzutage nicht mehr, weil man nämlich eine retinale Toxizität beobachten konnte. Dasselbe ist übrigens auch mit zu hohen Wirkspiegeln der aktuellen Antibiotika möglich. Deswegen wird eine erneute Injektion frühestens innerhalb von so 48 bis 72 Stunden, sofern erforderlich, überhaupt erst empfohlen.
Genau, und was man nicht vergessen darf, ist, dass die Halbwertzeiten von allen Medikamenten bei vorvitrektomierten Augen, wenn man das jetzt gemacht hat, reduziert ist. Also auch die Antibiose wäscht sich dann etwas schneller aus, als wenn das Auge noch mit Gel gefüllt ist. Besonders speziell wird es, wenn jetzt doch Gas oder Öl im Auge sein sollte, da muss man teilweise die Dosis auf ein Zehntel reduzieren, weil einfach der effektive Verteilungsraum für das Medikament so gering ist. Aber die Inzidenz von der Endophthalmitis ist nach einer Vitrektomie sowieso sehr viel geringer als nach einer Kataraktoperation.
Aber auch hier nochmal der Hinweis, die vorliegenden Studienlagen beziehen sich fast nur auf die Endophthalmitis innerhalb von 6 Wochen nach Katarakt-OP. Also die Anpassung der Studienergebnisse auf alle anderen Fälle ist jetzt nicht so ganz trivial.
Genau, letztens hatte ich auch einen ganz spannenden Fall, der kam 7 Wochen nach der Kataraktoperation, war jetzt aber nicht die klassische späte Endophthalmitis mit einem anderen Erregerspektrum, sondern in der Paracentese steckte Glaskörper und die war dann leicht undicht. Der Patient hatte für einen Monat noch antibiotische Augentropfen getropft nach der OP. Die haben wohl die Infektion verhindert so lange. Und dann hat er die vor 2 Wochen abgesetzt und jetzt hat er sich mit einer quasi akuten, verzögerten Endophthalmitis vorgestellt.
Also in dem Fall kann man ja auch ganz gut den Nutzen von lokalen Augentropfen postoperativ sehen. Also die im Auge erreichten Wirkspiegel sind ja meist nicht besonders hoch, aber die ganzen Probleme, die eben von der Augenoberfläche kommen können, die werden ja scheinbar so vermieden.
Genau, richtig. Also man hat ja gesehen, auch in der Studie, so die Rolle von präoperativen Antibiotika, die gibt es eigentlich nicht. Postoperativ macht das Sinn für die Sachen, die von der Oberfläche kommen. Und was bei diesem Fall noch ganz spannend war, ist, dass das an der Paracentese auch wirklich gar nicht so leicht zu sehen war. Aber die Pupille in Miosis, die war halt verzogen, weil der Glaskörperstrang da halt durchging. Und muss man schon ganz genau gucken, dass man das erkennt, weil dann muss es natürlich auch operativ angegangen werden. Also da ist es jetzt nicht mit einer IWOM getan, sondern muss man natürlich den Glaskörperstrang entfernen und das Ganze revidieren.
Intraoperative Komplikationen sind übrigens generell mit einem 5-fach erhöhtem Risiko für eine Endophthalmitis assoziiert. Insbesondere wenn, wie in diesem Fall auch, Kontakt zum Glaskörper entsteht, zum Beispiel durch eine hintere Kapselruptur. Aber auch so chirurgische Innovationen wie die Clear Cornea Incision haben zu einem erhöhten Endophthalmitis-Risiko geführt. Was ist die Clear Cornea Incision noch gleich?
Genau, früher hat man den Tunnel sklerokorneal angelegt, sodass man zuerst in der Sklera lamellär vorgeht, also nicht penetrierend, bis man halt die Hornhaut erreicht und dann abknickt. Der war dann einfach länger. Und mittlerweile ist es ja so, dass standardmäßig mit den faltbaren Linsen der Tunnel nicht mehr ganz so groß sein muss. Und deswegen geht man direkt nur durch den klaren Teil der Hornhaut. Diese alten, großen, langen sklerokornealen Tunnel sind aber in Studien dann seltener mit einer Endophthalmitis assoziiert gewesen, weil die wohl seltener undicht waren. Also es scheint ganz wichtig zu sein, dass man auch den Clear Cornea Tunnel, den man dann schneidet, sauber mit der vorgesehenen Stufe schneidet, dass man zuerst flach reingeht und dann abkippt, sodass man so eine Kante hat, so eine Lippe hat, die hochgedrückt wird, dass das Ganze wieder am Ende schön dicht ist. Wir haben auch bei uns jetzt in der Klinik so 2 bis 3 Mal pro Jahr ein Bulbustrauma bei älteren Patienten, wo dieser alte, große sklerokorneale Tunnel aufplatzt. Ist immer ganz dankbar zum Zunähen, wenn man da quasi schon eine chirurgische Wunde hat, die mal wieder die Sklera nähen muss. Aber ich frage mich dann immer, ob der Bulbus sonst auch geplatzt wäre oder perforiert wäre an einer anderen Stelle oder ob das Auge intakt geblieben wäre, wenn diese Schwachstelle nicht da war. Also das waren schon ziemlich große Schnitte, die früher für die nicht faltbaren Linsen gemacht haben.
Kommt also erstmal unter den Punkt kontrovers diskutiert, keine Studienlage. Das Risiko für eine Endophthalmitis nach einer Bulbusperforation schwankt übrigens sehr stark, je nach Studie. Aber merken kann man sich so nach ca. 7% der Perforation und ca. 17%, wenn ein intraokularer Fremdkörper vorliegt.
Genau, und am besten wäre es ja, wenn man das Ganze einfach noch verhindern kann, weil die Patienten sich hoffentlich sofort vorstellen, wenn sie einen Bulbus, Fremdkörper oder Perforation haben. Und da gibt es ganz spannende Daten vom amerikanischen Militär, die haben leider wohl häufiger mit Perforationen zu tun. Und die geben 4th Generation Fluoroquinolone, also Moxifloxacin. Das hat ein sehr breites Wirkspektrum mit guter oraler Aufnahme, mit dann auch guten intraokulären Wirkspiegeln, das Ganze mit nur einer Tablette. Und dadurch lässt sich dann wohl das Endophthalmitis-Risiko, wenn die dann erstmal im Feld da erst versorgt werden und dann ausgeflogen werden, gut senken, dass es dann deutlich gesenkt wird. Sowieso bei allen Aspekten der Endophthalmitis, auch Prophylaxe, Therapie, taucht immer wieder Moxifloxacin auf. Hat viele gute Eigenschaften, die dafür sprechen, aber aktuell ist noch nicht so eine ganz breite Datenlage da, sodass es noch nicht das Primäre ist, was genutzt wird. Wenn eine Endophthalmitis auftritt, gibt man immer noch die Standard-IVOMs mit Vancomycin, Ceftazidin.
Und genau, wenn wir jetzt schon von Prophylaxe sprechen, müssen wir auch noch einmal die ESCRS-Studie, die wir jetzt schon teils erwähnt hatten, genauer anschauen. 2007 veröffentlicht wurde hier untersucht, ob die intrakamerale Antibiotikagabe von Ceftriaxone am Ende einer Kataraktoperation das Endophthalmitis-Risiko senken kann. Und das kann es, und zwar um das Fünffache. Die Idee dazu, die kam aus Schweden und wurde dann in einer europaweiten Studie validiert, und mittlerweile gibt es sogar ein zugelassenes Produkt, Aprocam, für die prophylaktische intrakamerale Gabe.
Genau, war wirklich eine sehr große Studie, wie man das bei der Endophthalmitis braucht, mit 16.000 Patienten. Die haben halt zusätzlich noch die lokale Therapie evaluiert und konnten da halt zeigen, dass die präoperative antibiotische Augentropfengabe keinen zusätzlichen Nutzen hat und vielleicht sogar Resistenzen begünstigt. Ganz spannend fand ich auch noch in der Studie, dass in der Ceftriaxone-Gruppe Endophthalmitiden mit Staphylokokken aufgetreten sind, weil das Ceftriaxone da nicht ganz so wirksam ist. Aber dass die einen vergleichsweise milden Verlauf hatten und dass die Infektion mit Streptokokken aus den anderen Gruppen sehr viel zerstörerischer im Auge waren und mit Ceftriaxone halt erfolgreich verhindert wurden. Weil ich dachte immer so in meinem laienhaften mikrobiologischen Wissen, die Staphylokokken ist so eine zusammenscharrende Gang mit ihrem Anführer, dem bösen MRSA, und die kommen, und wenn du nachts nach Hause gehst, wollen die dich zusammenschlagen und dein Handy wegnehmen. Und das sind so die Bösen. Das ist ja so MRSA, denkt man so, boah, das ist der Böse, ne? Aber stellt sich raus, dass diese händchenhaltenden Hippie-Streptokokken, die so Ketten die bilden Ketten. Und so, die sind viel gefährlicher. Die machen viel mehr kaputt am Auge. Also das ist, MRSA ist nicht das Schlimmste am Auge.
Aber genau, wenn MRSA bei einem Patienten nachgewiesen wird, was ja mittlerweile routinemäßig getestet wird, dann ist auch Vancomycin eine etablierte Option für die Prophylaxe.
Genau, das ist bei uns MRSA so ein klassischer Einsatzort vom Vancomycin, und das geben wir sowieso. Auch wenn ansonsten in der Medizin ist Vancomycin ja gar nicht so beliebt, weil es einfach kein gutes Antibiotikum ist. Es hat nicht so ein breites Wirkspektrum, hat keine nennenswerte orale Bioverfügbarkeit, hat eine Gefahr der Toxizität, relativ enger therapeutischer Bereich, und im Auge ist Vancomycin aber echt zu Hause. Also wenn da jetzt auch grampositive bakterielle Mitbewohner sind, dann leistet das wirklich richtig gute Arbeit. Aber eine Form der Endophthalmitis gibt es, da hat Vancomycin eine leicht untergeordnete Rolle. Und weißt du, über welcher das ist?
Ja, und zwar bei Bakterien, die sich im Auge wie zu Hause fühlen und sich lange ruhig verhalten, damit sie nicht rausgeschmissen werden. Und zwar ist das bei der chronischen postoperativen Endophthalmitis der Fall.
Genau, da gibt es dann so Hausbesetzerbakterien, die nisten sich schön im Kapselsack ein, bauen sich erstmal einen gemütlichen Biofilm, damit sie es auch kuschelig haben. Und nach Monaten bis Jahren kommt es dann zu Beschwerden einer granulomatösen Uveitis. Sieht letztendlich fast gleich aus. Also man sieht Endothelbeschläge, man sieht vielleicht ein kleines Hypopion, ein paar Zellen in der Vorderkammer, und manchmal kann man auch so einen Plack im Kapselsack sehen, der sich da, also diesen Biofilm-Bakterienplack.
Genau, das wäre so ein ganz typischer Befund für den häufigsten Verursacher, nämlich das Popionibacterium acnes.
Boah, Acnes, die olle Hausbesetzerin. Aber mit C geschrieben, nicht mit G.
Weniger virulente Staphylokokken wie Staphylococcus epidermidis können aber auch mal ursächlich sein. Und weil diese Organismen sich auch nur ganz langsam vermehren, ist hier die PCR besonders hilfreich, weil eine kulturelle Aufzucht nur selten gelingt.
Eine Anzucht oder eine Aufzucht? Eine kulturelle?
Ich glaube, die wird angezüchtet.
Anzucht, nicht Aufzucht, ne? Weil das Aufzucht, das klingt mich so an.
Aufzucht klingt so nach zur Schule.
Das klingt nach Welpen, ne? Das klingt für mich so nach Welpen. So, erstmal großziehen.
Und differenzialdiagnostisch kommt natürlich auch immer eine Uveitis in Frage. Und die Beschwerden können natürlich auch erstmal mit lokalen Corticosteroiden gedämpft und maskiert werden.
Ja, das spricht einfach auch an. Das heißt, es dauert manchmal etwas, bis man dann die korrekte Diagnose stellen kann. Und dann startet man auch eine empirische antibiotische Therapie. Aber hier bietet sich zunächst orales Clarithromycin an. Das hat ein gute Eigenschaft, nämlich das penetriert den Biofilm, auch Immunzellen, die teilweise die schon aufgenommen haben, die Bakterien, und hat auch gute intraokuläre Wirkspiegel.
Und wenn das auch keinen Erfolg zeigt, dann muss man chirurgisch immer weiter eskalieren über eine Spülung mit Vancomycin, intravitreale Antibiotikagabe bis hin zur IOL-Explantation, wenn nichts anderes mehr hilft.
Genau, aber du hattest gerade schon so mit Uveitis-Differentialdiagnosen angesprochen. Das gilt ja eigentlich für alle, auch die akuten postoperativen Endophthalmitiden. Ein Uveitis-Schub nach einer Operation ist jetzt ja gar nicht mal so selten, ne?
Genau, und das sollte man immer im Hinterkopf behalten und die Anamnese natürlich entsprechend kennen. Eine hundertprozentige Differenzierung ist manchmal nicht möglich und im Zweifelsfall muss man es natürlich auch antibiotisch dann therapieren. Aber ein ähnliches Bild in den ersten Tagen nach einer Kataraktoperation kann auch durch Linsenreste verursacht werden. Nach denen sollte man nämlich immer auch gut gucken. Die können nämlich ganz schwer zu finden sein manchmal.
Ja, das stimmt. Manchmal verstecken die sich ein bisschen. Hintergrund ist das Linsenmaterial, das ist ja eigentlich schön abgekapselt. Und frei im Auge löst das dann eine starke Inflammationsreaktion hervor, die ziemlich ähnlich wie eine Endophthalmitis aussehen kann. Also viele Zellen, rotes Auge. In 95% oder mehr, also in fast allen Fällen hat der Kataraktoperateur das bemerkt, dass ein Stück verloren gegangen ist und sagt dann auch Bescheid. Aber ich hatte auch schon Fälle, wo so ein Stück heimlich in seine Freiheit geschwommen ist und abgetaucht ist. Aber wir haben Free Willy dann einfach mit dem Vitrektom eingefangen und die Inflammation am Auge war einfach nicht lokal. Also man kann auch tropfen erstmal, aber das war nicht zu kontrollieren, da muss man halt das operativ rausholen.
Ja. Und rein theoretisch gibt es ja auch eine IOL-induzierte Inflammation, aber die habe ich jetzt nach vielen Jahren der IOL-Entwicklung mit Optimierung der Materialien noch nie gesehen.
Hast du das mal gesehen? Ich glaube, aktuell ist es nicht so das Thema mehr, wie es mal war, als man noch das perfekte Material gesucht hat. Aber was natürlich immer sein kann, ist, dass man es mit Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess oder aus der Sterilisation zu tun hat. Dann kann es zu einem TAS kommen, einem Toxic Anterior Segment Syndrome. Hier wird dann Inflammation von toxischen Substanzen ausgelöst, die während der Operation in das Auge gekommen sind, aber ohne dass jetzt ein Erreger mit im Auge ist. Und da habe ich mal so ein paar Fragen für dich,
Das klingt gefährlich.
Wie man das denn überhaupt von der Endophthalmitis unterscheiden kann. Vielleicht sogar 4 flotte Fragen.
Na dann.
Also die Frage ist, TAS oder Endophthalmitis, wie können wir das gut unterscheiden? Was tritt denn typischerweise schneller auf?
TAS tritt typischerweise schneller auf.
Und wieso?
Weil die ja im Namen schon drin steckt, Anterior Segment, weil die bereits vorne sind und bei einer
Endophthalmitis. Aber die Bakterien sind auch schon vorne, die sind auch überall schon.
Ja, ist ein Punkt.
Wirken Bakterien sofort toxisch oder ist das mehr so ein, also die setzen das dann frei, die vermehren sich erstmal.
Genau, die Bakterien müssen sich ja erst vermehren, dann muss das Immunsystem erst
hochfahren. Ja, dann müssen die Toxine freisetzen, dann muss das Immunsystem hochfahren, dann sehen wir was. Und bei TAS haben wir es ja mit einer toxischen Substanz zu tun, die sollte ab Sekunde 1 toxisch aufs Auge wirken, weil sie einfach toxisch ist.
Genau, das ist die Ursache.
Also das geht so nach 12 bis 24 Stunden los, wohingegen die meisten Endophthalmitiden doch eher später losgehen. Jetzt vom klinischen Bild her, wie können wir es unterscheiden? Was ist denn häufiger mit einem ausgeprägten Hornhautödem assoziiert? TAS oder eine Endophthalmitis?
Auch das TAS ist mehr mit einem Hornhautödem assoziiert.
Und wieso?
Weil die Toxine natürlich auch das Endothel angreifen. Und zwar stärker als die Toxine vom Bakterium, ist jetzt geraten.
Das ist schon Toxizität am Endothel, was vermutet wird. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, so ein Doppelangriff. Wo könnte das noch wirken? Was macht noch ein Epithelödem, Hornhautödem? Was könnte noch häufiger passieren beim TAS?
Vielleicht der Augeninnendruck, der sehr hoch geht?
Ja. Und wieso? Wir hatten schon so ein bisschen bei der Verätzungsfolge, wo muss man auch mal noch drauf achten, was wird noch angegriffen?
Ach so, du meinst, diese toxischen Substanzen gehen auch irgendwie ins Trabekelmaschenwerk? Ja,
das ist die Idee und dann.
Also Verstopfen oder Entzündung und dadurch Aufquellung?
Genau, irgendwie so in dem Dreh. Man hat einfach beobachtet, beim Tess hat man häufiger einen hohen Augeninnendruck und viel häufiger einen Hornhautödem, das die komplette Hornhaut betrifft. Also Limbus zu Limbus. Das wäre so klassisch klinisch der Unterschied.
Also Hornhautödem.
Höherer Druck meistens und schneller. Genau, das wären so die klassischen klinischen Sachen. Aber jetzt hast du das Hornhautödem und kannst nicht reingucken. Mhm. Was könntest du denn noch zur Differenzierung machen? Und was würdest du vielleicht machen können, um Tess und Endophthalmitis noch besser differenzieren zu können?
Man könnte vielleicht einen Ultraschall machen.
Genau, und was willst du sehen?
Im Namen Tess steckt ja Anterior Segment drin. Also spielt sich das eher vorne ab. Und bei der Endophthalmitis hat man auch einen Glaskörperreiz und sieht so ganz viele Schlieren im Glaskörper, so Verdichtungen.
Genau, das ist noch der letzte wichtige Punkt, dass man dann vielleicht differenzieren kann, ob man eine Glaskörperbeteiligung hat oder nicht, sollte man beim Test nicht haben. Sehr, sehr gut. Ich glaube, du hast alle richtig, ne? 3 von 3. Das ist ja mal
halb geraten.
Hervorragend.
Kennt man nicht, ne?
Therapieren kann man das Test natürlich mit Kortikosteroiden. Ich weiß nicht, wer den Mumm hat. Direkt nach einer OP sozusagen. Jetzt gibt es Kortikosteroide, ja. Das wird schon keine Infektion sein. Es sei denn natürlich, Test tritt meistens in Serien auf, so wie eine kleine Epidemie, weil man hat dann irgendwas verunreinigt in der Spüllosung oder irgendwas mit dem Sterilisationsprozess stimmt nicht oder die Instrumente stimmen nicht. Das heißt, dann sieht man schon den 5. an dem Tag und ist so, okay, gut, oder den 5. in der Woche. Und dann kann man so sagen, vielleicht gibt es dann Leute, die würde ich sagen, jetzt gibt es nur Kortikosteroide, jetzt habe ich keine Angst mehr. Wir haben schon bei 3 Proben genommen und da war nichts. Was aber auch in Serien auftreten kann, sind Endophthalmitiden. Und da ist jetzt mal eine Frage, da gibt es eine schöne Studie aus 2012. Was sind denn die häufigsten Ursachen im OP für so eine Endophthalmitis-Epidemie?
Wenn im Operationssaal ohne Mundschutz gearbeitet, ja, das wird überall immer gemacht.
Ja, das müssen wir jetzt ganz alte Studien rausholen. Ich weiß gar nicht, Mundschutz sieht man schon ganz lange auf der
Ich hörte doch mal, dass die Patienten auch nicht reden sollen, weil das auch das.
Das war bei der IVOM, ne? Dass sie mit dem Mundschutz sich das nicht selber hoch ins Auge drücken sollen. So Pandemiezeiten wurde da viel zu publiziert, dass man sich die Mundflöre auf die Binde
pustet. Ansonsten nicht lang genug eingehaltene Desinfektionszeichen, haben wir auch schon viel eben drüber gesprochen.
Ja, das ist auch so. Ich meine jetzt mehr so von den technischen Sachen. Also 2012 gibt es eine schöne Studie und da hat man dann angeguckt, wenn so richtig Serien, also wenn einfach 5 Patienten hintereinander oder sowas eine Endophthalmitis haben, dann hat man bei 37% was in den Spüllösungen gefunden, also jetzt in dem BSS oder so. Man hat ja immer auch eine Infusion, auch bei der Cut-OP, dass da was drin war. Dann tatsächlich in den Phagomaschinen, so 22%, dass da Bakterien drin gewohnt haben. In den Belüftungssystemen vom OP zu 11% und halt eben, dass irgendwas mit dem Stereo nicht gestimmt hat, das war auch nochmal zu 11%. Und was ganz fies ist, das sind ja alles Feuchtgebiete, ne? Also jetzt hier keine irgendwelche komischen Bücher, aber da lebt halt eben jemand ganz besonders gerne. Bonusfrage, wer lebt gerne in der Ananas ganz tief im Meer, wo es feucht ist? Auch mit Kontaktlinsen, auch gerne mal Kontaktlinsenflüssigkeit.
Der Pseudomonas?
Genau, der Pseudomonas aeruginosa, den kommt man dann in 51% der Fälle finden, also sehr, sehr viel mehr gramnegativ. Das heißt, wenn man eine gramnegative Serie von Endophthalmitiden hat, dann sollte man Fokussuche betreiben, weil normalerweise ist die Endophthalmitis ja
grampositiv.
Genau, richtig. Das ist dann viel häufiger. Und das sind dann richtig fiese Keime, weil hast du diesen Skandal mitgekriegt aus den USA letztes Jahr? Mit den Augentropfen?
Nee,
was war das? Esricare?
Nee, sag mir nichts.
Das ist eine ganz, ganz ekelhafte Geschichte. Also, das sind Augentropfen zur Befeuchtung, Esricare gewesen. Mittlerweile 27 Produkte, die vom Markt genommen wurden. Alle vom selben Hersteller in Indien. Und die hatten einen, ich nenne es einfach mal, maximal resistenten Pseudomonas in sich drin. Und dann haben die Leute sich das ins Auge getropft und da sind tatsächlich 4 Leute dran gestorben durch eine Sepsis.
Ach du Scheiße.
Tot durch befeuchtende Augentropfen. Es gab über 80 Infektionen, 14 mit komplettem Sehverlust. Das war so Stand Mai, mittlerweile ist es vermutlich mehr. Also so ein Pseudomonas, den man sich da irgendwo in einem Herstellungslabor oder sowas gezüchtet hat oder im OP, der kann dann besonders, besonders fies sein.
Ja.
Der kann man mal nachgucken, wer es will. Esricare, ECRI Care geschrieben als Augentropfen.
Klingt so harmlos, aber hat nicht viel mit Care zu tun. Wie heißt noch dieser Keim, der sich in Duschwasserleitungen ausbreitet?
Ah, Legionellen. Ne? Legionellen. Das ist hier, weil die Legionäre sich da in Las Vegas irgendwann vereinigt haben in der Klimaanlage. Ne? Deswegen heißt das ja so, weil das irgendwie die Legion of irgendwas, irgendein amerikanischer Verein war das. Aha. Deswegen heißt das so und die sind dann alle mit der Pneumonie da erkrankt. Ach, so. Das waren irgendwie Veteranen oder sowas. Und die haben sich dann versammelt in Las Vegas und dann kam das aus der Klimaanlage und haben die alle eine Pneumonie gekriegt. Da kommen diese schönen Namen her, ja.
Interessant, wo die ganzen Namen herkommen. Das greifen wir später, nächste Folge nochmal auf. Genug Detektivarbeit Richtung End of Termitis. Genau, das war's für heute. Das war Augenblick. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Omnivision für die Unterstützung.